Analog, der Podcast für Literatur, Philosophie und ein analoges Leben.
Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Ich darf Sie im Namen der Buchhandlung Analog recht herzlich willkommen heißen. Es ist mir heute eine unglaubliche Freude, eine meiner Lieblingsautorinnen, die Jutta Treiber, vorstellen zu dürfen. Sie begleitet mich schon eigentlich ein ganzes Leben lang. Ja. Der kleinen Dorfbibliothek in Mischendorf sei Dank, dass ihre Bücher dort ausgestellt wurden. So habe ich von Kindheit, Jugend an ihre Bücher gelesen und habe immer verfolgt, was sie schreibt. Ja. Und ja, ein Herzenswunsch ist in Erfüllung gegangen. Sie ist heute da. Herzlich willkommen, Jutta. Ich freue mich unglaublich. Ja, Jutta Treiber hat 50 Titeln veröffentlicht. Ihre Bücher sind in 25 Sprachen übersetzt worden. Ich glaube, heute ist es die 3201. Lesung, so, oder? Ja. So ungefähr.
So ja. Ungefähr.
Und ich meine, ich habe ein bisschen auch gelesen, ich habe in deinem Webblog gelesen, gell? Jedes Mal, wenn du eine Lesung machst, ja, kriegst du persönliche Nachrichten von Kindern, von Jugendlichen, von Erwachsenen, die sich bedanken bei dir. Ich muss dir auch meinen Dank aussprechen. Die heutige Lesung ist ein gemischter Satz. Das heißt, Jutta wird uns 4 Titel vorstellen. Ja, wir haben natürlich ihre Bücher gestapelt, weil wir leiten heute mit der Lesung von dir die Burgenlandwoche ein. Das heißt, wir haben viele Bücher auch von anderen burgenländischen Autoren und Autorinnen da, aus der Edition Lex List 12. Ja, und ich übergebe jetzt einfach an dich. Vielen, vielen Dank. Viel Spaß beim Zuhören.
Dankeschön.
Anschließend können Sie der Autorin Fragen stellen. Ja?
Ja, vielen Dank, liebe Alexandra, für diese schöne Einführung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Das hat sich irgendwie zufällig und dann sehr gut ergeben. Und ich freue mich wirklich sehr über die Einladung zur Lesung. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass so viele liebe Bekannte und Freunde und Autorinnen und Illustratorinnen und andere Freundinnen und Verlagsleute gekommen sind. Und ein ganz lieber Bekannter auch von einer ehemaligen Donaufahrt, der mir noch die Treue gehalten hat und so weiter und so weiter. Ich begrüße euch und Sie alle sehr, sehr herzlich und freue mich, dass ihr da seid. Und jetzt will ich nicht viel herumreden, jetzt fange ich einfach zu lesen an. Und zwar ohne Erklärung, denn meine Bücher erklären sich meistens eh von selber. Das Buch heißt »Solange die Zikaden schlafen«. Nur nicht an die Erinnerung tippen, denke ich manchmal, und dann ist es schon zu spät. Der Schmerz ist ein Brandeisen auf nackter Haut. Es bleiben Male. Eine Zeit lang halten sie scheinbar still, aber dann, aus keinem bestimmten Grund, vielleicht nur wegen einer sanften Berührung, beginnen sie wieder zu schmerzen, und du weißt ganz genau, was du gefühlt hast, als das Brandzeichen aufgedrückt wurde. Später, viel später, kommt der Schmerz mit eisiger Kälte daher. Bahnt sich ein Geflecht aus feinen Eiskanälen, splittert Herzen. Als ich 8 Jahre war, stürzte ich mit meinem Kinderfahrrad auf dem Gehsteig, der mit grauen Steinplatten ausgelegt ist. Es war Sonntagvormittag und Mutzi, so nannten wir unsere Mutter, war in der Küche und kochte das Mittagessen. Meine große Schwester Flo saß auf der Gartenbank und las. Sie konnte sich so in ein Buch vertiefen, dass sie von der Welt rundherum nichts mehr wahrnahm. Mein Vater war an diesem ersten warmen Frühlingstag mit seiner Filmkamera auf Motivsuche. Und als ich dann gestürzt war und weinte, weil mein Knie so weh tat, eilte mein Vater herbei, die Kamera in der Hand und filmte mich. Ich schrie noch lauter. Ich hätte von ihm in die Arme genommen und getröstet werden wollen, aber das tat er nicht. Er stellte meinen Schmerz bloß, er bannte ihn in der Bewegung und machte ihn für viele Jahre sichtbar. Und jedes Mal, wenn er den Film vorführte, stieg eine kalte Wut in mir auf. Seither habe ich ihm nie mehr ganz vertraut. Mutzi hatte mich schreien gehört und schaute vom Balkon herunter, um zu sehen, was passiert war. Sie kam in den Garten und nahm mich in die Arme. Sie schaute meinen Vater an. Ich kann mich noch genau an jenen Blick erinnern. »Wie kannst du nur«, sagte der Blick, »und ich verstehe dich nicht. Und es war auch ein wenig Mitleid mit dem Vater in dem Blick, dass er nicht anders konnte und dass ihm gar nicht bewusst war, was er tat. Dieser Sommer ist vorbeigegangen und ich habe Flo geholfen, die Wohnung in Wien herzurichten. Flo hatte im Juni die Matura gemacht und würde im Herbst zu studieren beginnen, Psychologie. Wir waren also in Wien und putzten Fenster und lackierten Möbel. Aber wir waren nicht nur zum Arbeiten nach Wien gekommen. Abends gingen wir ins Kino und am Sonntag fuhren wir an die alte Donau schwimmen. Am letzten Abend gingen wir zum Rathausplatz, der im Sommer immer ein bunter Marktplatz ist, mit vielen Buden, wo man internationales Essen kaufen kann. Es waren Massen von Leuten da. Man saß wie beim Heuring auf Gasthausbänken und Flo kaufte für jede von uns einen großen Becher Sangria, von dem ich ein wenig beschwipst wurde. Mutzi hat so gern Sangria getrunken, sagte Flo. Und da fing ich zu weinen an. Warum, Flo, sagte ich, warum? Und jetzt gehst du auch noch fort. Am Abend lag ich neben Flo im Doppelbett. Sie war schon eingeschlafen, sie schnaufte ein bisschen im Schlaf, aber ich lag lange wach und dachte an Mutzi. Seltsamerweise fiel mir als erstes ein, wie sie die volle Kaffeekanne auf den Küchenboden geschmissen und voll Zorn und Verzweiflung »Warum?« geschrien hatte. »Warum?« Diesen Schrei werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Die Scherben der Kanne lagen auf dem Boden, inmitten von Kaffeelaken. An der weißen Küchenwand waren braune Flecken. Mutzi hatte sich auf einen Sessel gesetzt und schluchzte. Flo klappte die Scherben auf und wischte den Kaffee vom Fußboden. Die Flecken an der Wand würden bleiben. »Du brauchst das nicht zu machen, Flo«, sagte Mutzi leise. »Ich mache es aber«, sagte Flo. Dann, als alles fertig war, ging Flo zu Mutzi und nahm sie bei den Schultern. Mutzi umarmte Flo und weinte in ihre Halsgrube. »Ich wünschte, ich könnte tapferer sein«, sagte sie, »schon euretwegen.« Und Flo sagte, »wir kaufen eine neue Kaffeekanne.« Nur nicht an die Erinnerung tippen, wie einsam sie gestorben ist in der Silvesternacht. Wir waren am Abend noch bei ihr gewesen. Wir wünschten ihr kein frohes neues Jahr, kein glückliches neues Jahr. Das hätten wir nicht über die Lippen gebracht. Wir wünschten ihr alles Gute, was immer das bedeuten mochte. Sie lächelte. Ja, ich glaube nicht, dass die Erinnerung mich narrt. Ich glaube, sie hat gelächelt. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, dass es das Lächeln der Gewissheit war. Sie wollte das neue Jahr nicht mehr erleben und sie wusste, sie würde es nicht mehr erleben. Ihr Leiden würde ein Ende haben. Aber gleichzeitig liefen ihr Tränen übers Gesicht und sie wünschte uns ein glückliches neues Jahr und alles Gute und sagte, dass wir sie immer besuchen sollten. Und dann sagte sie, sie sei müde und wir sollten jetzt gehen. Wir sagten auf Wiedersehen und ließen sie allein. Wir gingen heim, schweigend. Matschiger, dreckiger Schnee lag auf der Straße. Das Licht der Laternen verschwamm in einem Filter aus Nebel. Die ersten Betrunkenen zogen in schlängelnden Bahnen über den Gehsteig. Zu Hause setzten wir uns im Wohnzimmer nieder. Doch keiner von uns setzte sich auf die blaue Couch, auf der Mutzi immer gelegen war. Oma richtete ein paar Brötchen her und wir aßen, weil wir sie nicht kränken wollten und weil Silvester war. Papa holte eine Flasche Whisky aus dem Schrank. Er sah aus, als wolle er sich mit voller Absicht betrinken. Später kamen auch Onkel Ewald und Regina und da waren es dann schon drei, die sich planmäßig besaufen wollten. Oma, Flo und ich tranken auch einiges mit und während wir uns gemeinsam betranken, starb unsere Mutter allein. Ich habe lange Zeit nicht daran denken dürfen. Warum, habe ich mich oft gefragt und später habe ich Flo gefragt, warum sind wir nicht wenigstens bis Mitternacht bei ihr geblieben? Weil sie müde war, hat Flo darauf gesagt. Erinnere dich, Anna, sie sagte, dass sie müde sei und dass wir gehen sollten. Wir hätten bleiben sollen, sagte ich beharrlich. Wir haben nicht gewusst, dass sie in dieser Nacht stirbt, sagte Flo. So gesehen hätten wir jede Nacht bleiben müssen. Aber es war eine besondere Nacht, Flo, es war Silvester. Wir hätten nicht gehen dürfen, nicht vor Mitternacht. Und Flo sagte, Wir mussten sie loslassen, Anna. Und vielleicht war das der richtige Zeitpunkt. Vielleicht, dachte ich, vielleicht hat sie recht. Vielleicht war es leichter für Mutzi, allein zu sterben. Vielleicht mussten wir sie loslassen, damit sie selber loslassen konnte. Aber im selben Moment dachte ich, dass das nur eine fadenscheinige Entschuldigung war. Ein paar Tage vorher hatte Edith Anger angerufen. Die Autorin, mit der Mutzi, die Malerin war, ihr letztes Bilderbuch gemacht hatte. Sie sagte, sie sei auf einer Lesereise gewesen und eines Morgens habe sie von ihrem Hotelzimmer aus 3 Kamele im Schnee liegen sehen. Der Schnee neben ihnen sei aufgetürmt gewesen wie Sanddünen. Der Zirkus war ins Dorf gekommen. Das wird unser nächstes Buch, Greta, sagte Edith, vom Zirkus mit den Kamelen im Schnee. Ja, sagte Mutzi, Kamele im Schnee, Höcker und Dünen, ganz zart, die Konturen verschwimmen, Tiere und Landschaft werden eins, ein Aquarell der Grenzenlosigkeit, der Unendlichkeit. Doch gemalt hat sie es nicht mehr. Der Vater dieser Anna hat eine neue Freundin, die ins Haus zieht. Wahrscheinlich hat er sie schon gehabt, während die Mutter noch schwer krank war vor ihrem Tod. Und diese Christine breitet sich also jetzt im Haus aus, was Anna überhaupt nicht gutiert. Christine breitete sich aus. Zunächst einmal im Badezimmer. Plötzlich standen da jede Menge Parfümfläschchen, Gesichtswässerchen, Wattebäuschen, Cremedöschen, Puderquasten, Augensalben, Peelings, Bodylotions und was weiß ich was noch alles herum. Nicht, dass Flo und ich naturbelassene Kosmetikmuffel sind, nein. Wir hatten auch schon unsere Cremen und Wässerchen, aber nicht in dieser gigantischen Menge und Vielfalt. Wir waren es gewohnt, wie unsere Sachen im Badezimmer angeordnet waren und nun wurde der größte Platz von der unendlichen Vielfalt von Christines Dingen eingenommen. Unser Badezimmer war Cindys Schönheitsfarm geworden. Ich ärgerte mich jedes Mal von Neuem darüber und schob Cindys Wässerchen und Cremetiegel zusammen, aber sobald ich das nächste Mal das Badezimmer betrat, standen sie wieder in derselben platzgreifenden Anordnung auf dem Spiegeltisch. Die anderen interessierte das alles nicht. Ich sprach mit Oma darüber, aber die seufzte nur abgrundtief und das half mir auch nicht weiter. Onkel Ewald sagte, die karthagischen Elefanten haben die Alpen überschritten, Hannibal ante portas. Was heißt ante portas, sagte ich entrüstet, wenn sie nur vor der Tür wäre, aber sie ist mittendrin, Hannibal im Badezimmer. Daraufhin seufzte Onkel Ewald auch, also eine große Hilfe waren sie allesamt nicht. Regina zeigte noch das meiste Verständnis. Allein der Gedanke, dass eine fremde Frau sich in meinem Badezimmer ausbreiten würde, verursacht mir eine Gänsehaut, sagte sie. Ich schenkte ihr mein dankbarstes Lächeln. Ja, Flo hatte natürlich wie immer keine Zeit, sie lernte intensiv für die Matura. Flo, sagte ich, du musst nur mit lauter sehr gut maturieren. Dein Ergebnis muss nicht besser sein. Da lachte Flo und legte tatsächlich für eine Weile ihre Bücher weg. Elende Streberin, sagte ich, wenn du im Lauf deiner Schulkarriere nicht so viele Schummelzettel an deine Umgebung verteilt hättest, hätten dich deine Klassenfreunde gesteinigt. Steinigen ist out, sagte Flo, vierteilen ist in. Ach so, sagte ich, und dann lachten wir synchron. Da war so viel an Erinnerung auf einmal gewesen. Die Erinnerung an unsere Mutter, an ihre Sehnsucht nach Wärme und Sonne, ihre Liebe zu Griechenland, zum Meer, die sie an uns weitergegeben hatte, die Erinnerung an gemeinsame Urlaube, die Erinnerung, wie sie mich schwimmen gelehrt hatte, einen Schwimmflügel weg, den zweiten Schwimmflügel weg, halt dich an, ich bin ein Delfin, ich trage dich sicher, versuche es, siehst du, es geht, ja, du kannst es. Das Vertrauen, das ich in sie gehabt hatte, nie wäre mir der Gedanke gekommen, ich könnte in ihrer Nähe untergehen, du bist müde. Komm, halt dich an meinen Schultern fest. Der Delfin trägt dich sicher an Land. Das war vor so vielen Jahren so gewesen und immer noch ganz genau und mit jeder Einzelheit im Gedächtnis. Und immer war der Delfin sicher an Land geschwommen. Was ich immer schmerzlicher spüre, was mir, während es geschah, gar nicht so bewusst wurde, ist der Verlust der Normalität. Es ist nicht die Norm, dass die Mutter an Krebs stirbt und die Kinder sind 14 und 17. Es ist doch eher die Norm, dass Mütter alt und Großmütter werden. Es ist nicht die Norm, dass so kurz nach dem Tod der Mutter eine junge Frau ins Haus zieht, die einem das Zimmer der Mutter mitsamt den Erinnerungen raubt. Es ist nicht die Norm, dass man in einer so abgrundtiefen Einsamkeit zurückgelassen wird. Wir waren in Griechenland gewesen, wieder mal. Waren wir jemals woanders gewesen? Auf einem Campingplatz, auf einem ziemlich verrückten Campingplatz. Es waren verrückte, angenehme Leute, die wenig Lärm machten. Aber in den Bäumen wohnten Myriaden von Zikaden, die mit der aufgehenden Sonne aufwachten und nicht aufhörten zu zirpen, bis die Sonne unterging. Doch dann war es still. Eines Abends brach in diese angenehm verrückte Atmosphäre des Campingplatzes eine Horde Männer ein, Kegelclub, Sportverein, so in der Preisklasse. Die letzten von ihnen grölten bis tief in die Nacht, die ersten waren um 6 Uhr morgens schon wieder wach und ließen ihre Stimmen über den Platz schallen. An Schlaf war nicht mehr zu denken. Nach 2 Nächten wurde es Mutzi zu bunt. Sie ging in der Früh auf einen der Männer zu und sagte mit ernstem Gesicht und in vorwurfsvollem Ton: »Kennen Sie das ungeschriebene Gesetz dieses Campingplatzes nicht?« Der Mann schaute verdutzt und schüttelte den Kopf. Mutzi fuhr fort: »Das ungeschriebene Gesetz dieses Campingplatzes lautet, dass Stille herrschen muss, solange die Zikaden schlafen.« Der Mann konnte mit diesem Satz offensichtlich gar nichts anfangen. Mutzi drehte sich um und schritt von dannen, als wäre sie die Königin von Saba. Ich fragte: »Ist das wahr? Wieso weißt du das?« Mutzi lachte und sagte: »Das habe ich soeben erfunden.« Solange die Zikaden schlafen, ein ungeschriebenes Gesetz, ein Stillhalteabkommen, eine zeitliche Begrenzung. Seit jenem Urlaub war das ein geflügeltes Wort in unserer Familie. Wie lange dauert das? Solange die Zikaden schlafen. Seit Mutzis Tod hatte niemand mehr diesen Satz gesagt. Ich stellte mir vor, Mutzi wäre tot, solange die Zikaden schliefen. Der Gedanke war tröstlich, stellte er doch Mutzis Tod aus der Unendlichkeit in eine unbestimmte Endlichkeit. Ich zog die Decke über mich, seufzte tief. Ich empfand Wohlbehagen, das erste Mal seit langem. Ich wollte still sein, solange die Zikaden schliefen. Ja, und noch ein ganz kurzes Stück. Danke. Ja, vielleicht sollte ich jetzt aufhören mit diesem Buch. Das wäre wahrscheinlich gescheiter. Aber da ich kein besonders gescheiter Mensch bin, lese ich noch ein Stückchen weiter. Und nur ganz kurz, Anna findet dann gegen Ende des Buches, also nicht ganz das Ende, ein Tagebuch ihrer Mutter, das sie während ihrer Krebserkrankung geführt hat. Und ich möchte nur ein paar ganz kurze Ausschnitte aus diesem fiktiven Tagebuch noch vorlesen. »Ich weiß nun, dass ich sterben werde. Nicht das vage Bewusstsein, das man hat, man weiß ja, dass irgendwann einmal der Tod kommt. Nein, ich weiß es nun ganz konkret und ich weiß, ich habe nicht mehr viel Zeit. Mein Körper ist das Schlachtfeld meiner Gefühle. Die Freunde haben sich zurückgezogen, sie rufen mich nicht an. Die meisten Menschen wissen nicht, wie sie mit einer Krebskranken sprechen sollen. Warum? Immer wieder die Frage nach dem Warum. Warum lebe ich? Warum sterbe ich? Ich hasse meinen Körper. Warum habe ich solche Angst? Glaskugel Einsamkeit. Mein Lachen ist das Lachen eines Clowns. Man sitzt auf einer Zeitbombe, aber man will es nicht wahrhaben. Welche Kraft haben die Bilder? Welche Kraft haben die Worte, wenn das Leben zu Ende geht? Was bleibt? Niemand will dem Tod ins Auge sehen. Ich werde sterben, habe ich heute gesagt. Aber niemand hat es zur Kenntnis genommen. Sie haben mir den Satz wieder zurückgespielt wie einen Tennisball, nur mit einem solchen Satz ist schlecht spielen. So habe ich ihn wieder an mich genommen und werde ein anderes Mal versuchen, ihn besser zu platzieren. Den Tod als Abschluss des Lebens begreifen, die Endlichkeit dieses Lebens akzeptieren, die Konturen auflösen, die Grenzen verschwimmen lassen und das Wesentliche dennoch sichtbar machen, das ist das Ziel meiner Kunst. Bis an die Grenzen gehen und über die Grenzen hinaus. Der Schmerz dauert nur, solange die Zikaden schlafen. Danke. Ja, ich möchte jetzt aus dem nächsten Buch lesen, Halt im Mund, sagt die Mutter, und dann starb sie. Nur ganz kurz zur Erklärung, in diesem Buch gibt es zwei Erzählstränge. Der eine Erzählstrang wird sozusagen von der Autorin selber erzählt und handelt vom Tod der Mutter, aber auch vom Tod des Vaters, vom Tod von Freunden und Bekannten. Und es sind eigentlich einzelne kurze Geschichten, wo man denkt, die gehören gar nicht zusammen. Und erst ganz am Schluss sieht man, dass doch irgendwie alles vernetzt ist und letzten Endes alles zusammengehört. Der zweite Erzählstrang ist die Geschichte einer magersüchtigen jungen Frau. Und die Situation ist die, dass also die Autorin und diese magersüchtige junge Frau sitzen in einem Kaffeehaus und sitzen dort den ganzen Tag und erzählen einander ihre Geschichten, beziehungsweise die Magersüchtige erzählt ihre Geschichte eher linear und die Autorin erzählt assoziativ dazu die Todesgeschichten, die ihr dazu einfallen. Vielleicht erzählt sie auch gar nicht alle, vielleicht spielen sich manche nur in ihrem Kopf und in ihrer Erinnerung ab. Und wie gesagt, manchmal ist es verwirrend und man denkt, puh, kenne ich da jetzt gar nicht aus. Haben Sie Geduld mit diesem Buch? Am Ende gibt es dann den berühmten Mittelstein, der den ganzen Bogen zusammenhält. Ich möchte jetzt, da ich vorher so viel über den Tod einer Mutter gelesen habe, eher das Kapitel über den Tod des Vaters vorlesen. Sondern allein wegen der Gendergerechtigkeit. La vie et la vérité. Du bist nach Hause gekommen, aus dem Sanatorium, wo du die letzten Monate deines Lebens verbracht hast, am Ende liegend, wund im Bett. Du bist nach Hause gekommen im Sarg. Und dann haben sie dich hier aufgebahrt im Wohnzimmer, das eigentlich kein Wohnzimmer ist, fast nie eines war. Mutter nennt es Musterzimmer. Und wie schon der Name sagt, ein Musterzimmer hat immer musterhaft zu sein. In einem Musterzimmer kann man nicht leben. Ein Musterzimmer kann daher nie ein Wohnzimmer sein. Das Musterzimmer ist musterhaft eingerichtet und Mutter führt die Kundschaft vom Möbelgeschäft in dieses Zimmer, um zu demonstrieren, wie ein modern eingerichtetes Wohnzimmer aussehen könnte oder auszusehen habe. Ein zierlicher, schwarz lasierter Wohnzimmerschrank steht an einer Wand, eine winterweiße Sitzgarnitur an der anderen und in dem zusätzlichen Eck ein bequemer Lesefauteuil samt Leselampe. Das Musterzimmer. Nur zu Weihnachten und zu ganz bestimmten Anlässen wurde und wird das Musterzimmer zum Wohnzimmer. Dein Tod ist so ein Anlass. Der Sarg steht schräg im Raum an der linken Seite des Zimmers. Die Kopfseite ragt ein wenig in die Ecke, in der sonst der Lesefauteuil und die Leselampe stehen. Dein Sarg ist offen und alle Besucher, die ins Haus kommen, Verwandte, Freunde, Bekannte und Neugierige, können sich von dir verabschieden und dir ins Gesicht blicken. Im Esszimmer ohne deinen Anblick sitzen schon mehr Leute, als der Raum fassen kann. Eine lebhafte schwarze Gemeinde. Es wird Wein ausgeschenkt und Gebäck herumgereicht. Die Besucher essen und trinken und sprechen Mutter Trost zu oder wollen selbst getröstet werden, weil ihnen vielleicht kurz zuvor ein ähnliches Schicksal widerfahren ist. Ich finde diesen wirbeligen Trauertag zu Hause wunderschön und habe später immer sehr bedauert, dass diese gute Sitte durch die Einführung der Leichenhallen abgeschafft wurde. Dein Tod erfüllt das Haus mit Leben, mit Menschen, ihren Gedanken, Worten, Gefühlen. Da ist Trauer, da ist Trost. Und wenn am Ende einige Männer oder auch Frauen einen über den Durst getrunken haben und die Sache zu entgleiten oder gar zu entgleisen droht, dann findet sich irgendjemand, der sagt, es ist Zeit, wir sollten gehen. Dann wird es leiser. Der Geräuschpegel sinkt von lebenslaut nach totenstill in schrittweisen Abstufungen. Die Besucher ziehen ihre schwarzen Mäntel an, verabschieden sich einer nach dem anderen, die Lärmmaschine verstummt, die engsten Verwandten bleiben am längsten, irgendwann gehen auch sie. Danach ist man wieder mit dir, dem Toten, allein, kann dich betrachten, mit dir reden und still von dir Abschied nehmen. Langsam. Vielleicht kann auch deine Seele Abschied nehmen. Langsam. Vielleicht schwebt deine Seele irgendwo im Raum und kann sogar die trauernden und teilnehmenden Menschen fühlen. Vielleicht. Ich rücke mir einen Sessel an deinen Sarg, setze mich zu dir, schaue dich lange an. Du bist im Tod kein Fremder geworden. Papa, sage ich, Papa, ich habe dich sehr geliebt. Vor Mischas Geburt. Wir saßen am Esstisch im halbdunklen Wohnzimmer. Du stecktest mir kleingeschnittene Wurst oder Käsestückchen in den Mund. Dazu kleine Brotstücke. Hasenbrot, sagtest du. Es war schön. An Sonntagvormittagen, Sonntag war der einzige Tag, wo du wirklich Zeit hattest, bliebst du gern länger im Bett liegen. Du warst müde von der schweren Arbeit im Möbelgeschäft. Ich kroch zu dir ins Bett, legte meinen Kopf in deine Armbeuge und schloss die Augen. Wir sprachen nichts, lagen nur ganz still nebeneinander und das bedeutete unendliche Geborgenheit. Du bist zu früh gestorben. Zweimal zu früh, das erste Mal viel zu früh. Als Mischa geboren wurde, ich war damals 8, und bald nach seiner Geburt merkte ich, dass du dich aus der Verantwortung gestohlen hattest, die Schuld an Mischas Behinderung der Mutter zugeschoben hattest und ich die Lücke füllen musste, die deine innere Emigration hinterließ. Ich hatte beim ersten Anblick dieses kleinen, bedauernswerten Wesens, das in einem Brutkasten, heute sagt man Inkubator, in der Kinderklinik Lanzing lag, gedacht, dieses Kind gehört mir. Ein seltsamer Gedanke für ein 8-jähriges Kind, nicht wahr? Aber wer weiß, vielleicht war ich mit 8 klüger, als ich es jetzt bin. Nach Mischas Geburt habe ich dich aus der Liste meiner bedeutungsvollen Menschen gelöscht. Deine Stelle nahm bald darauf mein Klassenvorstand ein, der mir bis zu seinem Tod ein väterlicher Freund war. Hast du keinen Vater, hat er mich einmal gefragt. Du sprichst immer nur von deiner Mutter. Doch, sagte ich, aber er ist nicht mehr wichtig. Ja, und dann vielleicht noch eine zweite Stelle, eine ganz andere. Das Kapitel heißt Bühne. In diesem Haus werde ich sterben. Das wusste ich schon, als ich eingezogen bin vor 10 Jahren. Das ist mein letzter Umzug, die letzte Veränderung. Zumindest die letzte, die ich bewusst und freiwillig vornehme. Wenn man mich einmal ins Altersheim zerrt, will ich nicht mehr dabei sein. Und wenn ich den galoppierenden Fortschritt meines Alzheimer-ähnlichen Zustandes beobachte, bin ich sicher, ich werde dann nicht mehr dabei sein. Das Leben ist wie ein Theaterstück, sagt Winston Churchill. Zuerst spielt man die Hauptrolle, dann eine Nebenrolle, dann souffliert man den anderen und schließlich sieht man zu, wie der Vorhang fällt. Ich bin schon in der Nebenrolle. Vielleicht bin ich auch nur mehr Souffleuse oder nicht einmal mehr das. Was bleibt, frage ich mich immer öfter. Was bleibt von mir, von meinem Leben und wie lange wird etwas bleiben? Meine Kinder werden noch eine Weile leben und meine Enkelkinder eine noch längere Weile. Ob ich meine Urenkel erlebe, ist ungewiss. Die Enkelkinder werden die Erinnerung an mich in sich tragen, eine Weile. Und dann werde ich nur mehr ein Name auf einem Grabstein sein, der irgendwann verwittert ist und umfällt und dabei vorzugsweise niemanden erschlägt. Wie lange werden meine Bücher in irgendwelchen Bücherregalen stehen? Eines der ältesten Bücher, das ich besitze, ein Buch von Erich Kästner, ist so alt wie ich selbst, Jahrgang 1949. Also habe ich Chancen auf noch ein paar Jahre Regal. Vor einiger Zeit habe ich ein Interview mit Peter Handke im Fernsehen gesehen. Er wirkte hilflos, ratlos. Die Interviewerin ging ihm auf die Nerven. Sie geht jedem Interviewpartner auf die Nerven. Doch was er vor allem sagte, war, dass ihm seine eigene Dummheit immer mehr zu Bewusstsein komme. Ist das das Opfer, das man am Altar des Alters bringen muss? Dass man seine eigene scheinbare Bedeutung verliert? Seine eigene Dummheit begreift? Dass die Hüllen, die man zeitlebens gesammelt hat, vermeintlich elegant und wichtig, von einem abfallen, brüchige Lumpen und man vor sich selber nackt dasteht, mit diesem alten, unansehnlichen Körper in die Tiefe und in die Breite gewachsen, mit Jahresringen um die Körpermitte, die Gefährlichkeit des Bauchfetts und irgendwo verhungert schon wieder ein Kind. Aber es wird völlig egal sein, welchen Bauchumfang ich habe, wenn Sie mich in den Sarg legen. Ja, was bleibt? Unser Wohlstand ist nicht mehr selbstverständlich, unser Frieden ist nicht mehr selbstverständlich, eine liberale Demokratie ist nicht mehr selbstverständlich. An den Hebeln der Macht sitzen Wahnsinnige. Sie reden über einen möglichen Atomkrieg, als wäre es ein Mensch ärgere dich nicht Spiel. Wir, die Nachkriegsgeneration, haben die beste aller Zeiten erlebt. Das Wichtigste für einen Schriftsteller ist, sagte unlängst ein anderer Schriftsteller in einem Interview, dass er weiß, was Menschsein bedeutet. Wäre das nicht das Wichtigste für jeden Menschen? Wäre es nicht erstrebenswert, ja wunderbar, in Städten, in Dörfern, in einer Welt voll menschlicher Schönheit zu leben? Literatur zu schaffen, Kunst zu schaffen, die menschlich berührt? Ja, das war also das zweite Buch. Und der dritte, ja, das war der zweite Streich und der dritte folgt zugleich. Fleckerlteppich ist ein Band aus Kurztexten, also Kurzgeschichten und auch ein paar Gedichte sind eingestreut. Und ich möchte nur drei kurze Texte davon lesen, und zwar zwei Gedichte und einen ganz kurzen Text. Das erste Gedicht heißt An die Muse. Oh, es ist, soll ein Sonett sein. Ich weiß nicht, es ist, ich glaube, nicht ganz gelungen, die Sonettform, aber fast. An die Muse. O Muse, hast du jemals mich geküsst? Nicht nur gestreift, berührt, vielleicht gekitzelt, geärgert gar, ins Auge mir geblickt, jedoch geküsst für wahr? Ich glaub es nicht, müsste ich's nicht wissen. O Muse, oft hast du mich schon genarrt, gelächelt, deine Lippen keck gespitzt, mich angelacht und als ich näher kam, gegrinst mit breitem Mund, von Kuss schon keine Spur mehr. Du hast mir zart die Finger auf den Arm gelegt, dein Atem wehte Licht an meiner Stirn, jedoch ein Kuss, ein saftig dicker Kuss, aus dem mein ganzes Werk geflossen wäre. Nein, dass ich nicht lache, Muse. Der Dichtkunst Stachel hast du mir ins Fleisch getrieben, gepaart mit Unzulänglichkeit. Der Rest ist Schweiß und Ausdauer, Geduld und Zittern, Bangen, Hadern und große Bogen gehen um ein glotzend Schreibgerät. Der Rest ist Schreiben. Ja, und dann habe ich da ein altes Gedicht vom Fernsehen. Man kann es aber heutzutage genauso auf Computerspiele, Social Media, Facebook, Internet, was immer übertragen. Es hat sich im Grunde nichts geändert, außer dem Medium. Es ist so ein bisschen in wienerischer Mundart. Ich hoffe, ich kann das. Fernsehen. Mir flimmert vor den Augen, mir tut das Knack schon weh. Ich tu die Bilder saugen, ich gar so gern Fernseh. Im Fernsehen seh ich Küsse voll Glut und Leidenschaft. Ich esse erschante Nüsse und trinke Gerstensaft. Dann schäbert sanft die Katze, dann schabbit noch der Hund. Ich knotz auf der Matratze im Bier, Chips, Konterbunt. Ich tu ein bisschen qualmen, verbrenn mir fast die Hand. Es säuseln leist die Palmen an einem Kokastrand. Vom Fernsehen krieg ich's Fernweh nach einer fernen Welt, die ich so fern und gern sehe, die mir so gut gefällt. Ich möchte gern was erleben, weiß nur nicht was und wie. Das Fernsehen macht mich leben, sonst bin ich Apathie. Gefesselt an den Sessel, gebannt, ein echter Sohn des strahlenden Jahrhunderts von Television. Ja, und vielleicht noch meine Beziehung zu Shakespeare, das ist ja auch nicht ganz uninteressant. Shakespeare und ich. Shakespeare und ich, der geneigte Leser möge die folgende Bemerkung mit einem Augenzwinkern betrachten, das ist der Versuch eines Vergleichs zwischen Mount Everest und Geschriebenstein. Ich gebe zu, der Geschriebenstein ist leichter zu bezwingen. Er ist mein burgenländischer Hausberg, unweit meines Geburtsortes Oberpullendorf. Mount Everest, das hat etwas mit immer und ewig zu tun. Geschrieben stein aber doch immerhin mit Schreiben. Es gibt aber, ich erinnere nochmals ans Augenzwinkern, auch einige Parallelen zwischen dem guten alten William und mir. Shakespeare wurde in einem kleinen Nest geboren. Stratford-on-Avon. Ich auch, Oberpullendorf. Ich gebe zu, Stratford ist schöner. Shakespeares Tochter hieß Judith. Ich heiße Jutta. Ich gebe zu, Judith ist der edlere Name. Shakespeare ging in die Hauptstadt, London. Ich auch, Wien. Ich gebe zu, London ist größer. Shakespeare besaß sein eigenes Theater, das Globe Theater. Ich auch, das Lichtspieltheater Oberpollendorf. Ich gebe zu, das Globe Theater ist berühmter. Shakespeare schrieb Sonette an die Muse. Ich auch. Ja, viele, ich nur eines, und das ist eigentlich keines. In einem Punkt unterscheiden wir uns aber wesentlich. Shakespeare starb im Alter von 52 Jahren, ich nicht. PS. Wenn mich die Muse so gar nicht küssen will, und somit schließt sich der Kreis zum ersten Gedicht am Anfang, schreibe ich eben gar nichts. Ich tröste mich in diesem Fall mit einer Postkarte, die ich vor vielen Jahren in England gekauft habe. Darauf steht: So, I haven't written much lately. So what? Neither has Shakespeare. Ich habe in der letzten Zeit nicht viel geschrieben. Na und? Shakespeare auch nicht. Der Rest ist Schweigen. Da ich heute offenbar sehr schnell gelesen habe, geht sie noch eine Stelle aus den Liebestrommeln aus. Es gibt sogar noch ein Exemplar. Ich dachte zuerst, das Buch gibt es nicht mehr. Und da sind die Ende, ja, die Liebestrommel ist ein satirischer Roman. Da geht es um einen pensionierten Beamten, der auf Kur fährt, sich dort in eine Kurchettin verliebt. Nicht sehr zur Freude seiner Frau Amarante. Und ja, die beiden leben getrennt. Das ist also dann eh wurscht. Und ja, und jetzt ist Silvester und Neujahr, und das ist ja noch nicht so lange her, jetzt werde ich diese Szene halt lesen. Das alte Jahr verdämmert im Alkoholdunst. Das neue Jahr erwacht mit einer Kopfwehtablette im Mund, Acetylsäure und Koffein, hinuntergespült mit 3 Tassen flüssigen Koffeins. Danach ist Amarante voll koffeinhaltigen Tatendrangs und beschließt an diesem ersten Tag des Jahres alle Dinge zu tun, die ihr wichtig sind und, wenn es geht, alle Menschen zu sehen, die ihr viel bedeuten. Erstens Kaffee trinken, abgehakt. Zweitens ordentlich frühstücken, abgehakt. Drittens rauchen, abgehakt. Viertens malen. Das kann Amarante nicht so schnell abhaken, da muss sie schon ein wenig länger dranbleiben. Aber nach einer gewissen, nicht ganz angemessenen Arbeitszeit hat sie ein kleines Bildchen vollbracht. Das Jahr ist schließlich jung, da dürfen auch die Bilder noch klein sein. Ein Bild, das ihr gar nicht so schlecht gefällt, eine Menschenfigur, die an Fabian, ihren Mann, erinnert, die mit hochgezogenen Schultern und hochgestellten Mantelkragen durch den Schnee stapft. Statt des Kopfes trägt die Figur einen Schneekristall. Alles ist bleich, schneeig, wolkig, milchig, die Menschenfigur grau-schwarz, der Schneekristallkopf blendend weiß, zu blendend weiß, denkt Amarante und schattiert mit Grau ab. Malen abgehakt. Fünftens Sport. Ja, Sport ist Amarante wichtig, nur hat sie bisher im Roman noch keine Zeit dazu gehabt und daher wurde das noch nicht erwähnt. Eislaufen an einem nahegelegenen Teich, also hingefahren, Schlittschuhe angeschnallt, ein paar Runden gedreht. Da kommt plötzlich ihre Tochter mit den beiden Kindern zum Teich, was für ein schöner Zufall, und sie laufen eine Stunde gemeinsam. Sport, abgehakt, Tochter und Enkelkinder, abgehakt. Danach fährt Amarante zum Haus ihres Sohnes und lädt sich selbst zum Kaffee ein, bleibt aber nicht lange. Familie, abgehakt. Danach zur besten Freundin, ebenfalls Kaffee, kurze Gespräche, gute Wünsche, die Dalai Lama, weil sie so weise ist, abgehakt. Fehlt noch Fabian in der Menschensammlung, fehlt noch Kultur in der Aktivitätensammlung, Kino oder Neujahrskonzert im Rathaus, mehr Auswahl gibt es in der Kleinstadt nicht. Fabian wird unabgehakt bleiben. Soll er sich melden, wenn er will. Amarante hat sich fürs neue Jahr, aber nun wirklich, vorgenommen, eben nicht mehr hinterher zu laufen, ihn links oder rechts oder sonst irgendwo liegen zu lassen und zu warten, bis er sich freiwillig meldet oder eben nicht. Dann ist es auch gut. Der läutet das Handy, Fabian ist dran, wünscht ihr ein glückliches neues Jahr und fragt, ob sie mit ihm zum Neujahrskonzert geht. Amarante lächelt huldvoll durchs Telefon. So, dieses Buch hat mein Mann geschrieben, der sitzt da vorne. Er ist an und für sich kein professioneller Schriftsteller, aber er hat ein sehr schönes Buch über seinen eigenen Vater geschrieben, erschienen in der Edition Lexlist, Burgenländische Lexlist 12, Horstl, Burgenländische Lebensgeschichten. Und ich möchte es nur zeigen, ich werde es nicht daraus lesen, ich möchte nur die drei Anfangszitate lesen, die aus einem Tagebuch seines Vaters, also meines Schwiegervaters, stammen. Es geht um die Kriegszeit, um die große Armut, in der dieser Vater aufgewachsen ist. Und aufgrund der Tagebuchaufzeichnungen des Vaters hat eben mein Mann dieses Buch geschrieben. Und jetzt nur diese drei ganz kurzen Zitate des Vaters. Mein Ich ist zu klein geboren, um groß zu werden. Studiert, das hätte ich am liebsten. Und das ist auch der Titel des Buchs. Aber das war natürlich wegen der finanziellen Situation einfach unmöglich. Und das dritte, besonders berührende, aus was denn bestand schon das Leben der x-tausend Tage? Ziehe heraus die, an denen man wunschlos glücklich war. Ich weiß nicht, ob man die Finger beider Hände dazu braucht. Ja, also das nur als Ankündigung. Ja, einen kurzen Spaß noch. Den haben wir in der Corona-Zeit gemacht. Da war das Kino geschlossen. Wir haben ein eigenes Kino in Oberpullendorf. Und da war das Kino geschlossen. Und dann haben wir beschlossen, wir müssen irgendwas für die Homepage machen. Da haben wir vielen Titel zitiert und immer uns selber fotografiert. Ich zeige das nur kurz her, nur so zum Durchblenden. Das erste heißt Olli allein zu Hause, also statt Kevin allein zu Hause. Das andere heißt plötzlich Putzfrau statt plötzlich Prinzessin. Das dritte heißt die Putzteufel tragen Prada statt der Teufel trägt Prada. Judy, Porträt einer alten Frau in Flammen, das war das Porträt einer jungen Frau in Flammen. Dann haben wir Hasenfilme, Hans-Peter Hase, Jolly Rabbit und das rote Kaninchen, verschiedene Hasenfilme zusammengenommen. Keine Pandemik auf der Tandemik. Das Schuhkastel des Manitou. Little Man, a Little Lazy oder zwei Männer und kein Baby. Oder vom Virus verweht oder Kirschblüten-Tsunami. Oder Dr. Doolittle und Dr. Doosleeple. Und Oh Mama Mia oder eine Maus kam in die Küche. Die Computermaus in dem Fall. Onkel Ollis Hütte. Oder Die Ritter der Haselnuss statt der Kokosnuss. Silent Movie oder Stille Tage in Klischee. Ja, und Pippi Langstrumpfs Großmutter oder Beton-Cowboy oder Walk of Fame in Pollywood. Was sie schon immer über Sex wissen wollten. A Star is Born, Oh, It's a Moon. Und ja, das war dann schon der Schluss. Also das war's für ein Spaß und das hat uns wirklich ein bisschen über die Corona-Zeit gerettet und hat unsere Facebook-Fans eigentlich sehr erfreut. Ja, und jetzt lese ich zum Abschluss noch ein Bilderbuch, das eigentlich, ich habe es eigentlich ursprünglich für Erwachsene geschrieben, deswegen habe ich es jetzt unter die Erwachsenenbücher gereiht. Es ist bei einem Kinderbuchverlag erschienen. Ich habe zuerst so ein kurzes Skizzenbuch gemacht, wie ich mir die Transformationen dieser drei geometrischen Figuren vorstelle, ein Dreieck, ein Kreis und ein Quadrat. Und die Zeichnungen gehören also immanent auch zum Bilderbuch dazu. Und eigentlich geht es um Selbstakzeptanz und um Schönheitsoperationen oder wie man das halt dann sehen will. Ja, wie gesagt, zuerst habe ich dieses kleine Skizzenbuch gemacht. Dann ist es erschienen im Residenzverlag, damals noch nur auf Deutsch. Da war es dann ungefähr so groß. Dann ist es in einer dieser Mehrsprache, dann ist es erschienen im Tiroler Verlag, auch in einer deutschen Ausgabe, da war es ungefähr so groß. Und jetzt ist es in einer da mehrsprachigen Ausgabe erschienen, jetzt ist es so groß. Und jetzt ist es auf Portugiesisch erschienen in Brasilien und jetzt ist es so groß. Es wird also immer größer mit jeder Übersetzung. Das ist super, ein wachsendes Buch. Das habe ich auch so noch nicht erlebt. Ja, und das ist eben auf Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch und diese Mischsprache aus Kroatisch, Serbisch, Bosnisch und Montenegrinisch. Ich lese es auf Deutsch, Türkisch kann ich nicht und Arabisch kann ich nicht einmal lesen. Aber ich sage Ihnen dann, wie die Doktoren in den anderen Sprachen heißen. Das ist nämlich irgendwie sehr lustig. Ja, das Dreieck. Ich bin zu spitz, sagt das Dreieck. Ich bin zu rund, sagt der Kreis. Ich bin zu eckig, sagt das Quadrat. Kein Problem, sagt der Figurendoktor. Da nehmen wir etwas weg. Da saugen wir etwas ab. Da schnüren wir etwas zusammen. So. Naja, sagt das Dreieck, naja, sagt der Kreis, naja, sagt das Quadrat, vielleicht ein bisschen zu oval. Kein Problem, sagt der Figurendoktor. Da polstern wir etwas auf, da kanten wir etwas ab, da spitzen wir etwas zu. So, und fertig. Ich möchte wieder spitz sein, sagt das Kreieck. Ich möchte wieder rund sein, sagt der Kreis. Ich möchte wieder viereckig sein, sagt das Dreidratt. Das geht jetzt nicht mehr, sagt der Figurendoktor. Tut mir leid. Ende. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ja, ich habe Ihnen da vielen Dank für Ihren lieben Applaus, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es war ganz toll, Sie waren ein ganz, ganz super tolles Publikum. Ich muss mich wirklich herzlich bedanken. Aber ich muss noch nachtragen, wie dieser Figurendoktor in den anderen Sprachen heißt. Ja, wenn ich es finde. Wo ist der Figurendoktor? Also, auf Englisch heißt er Shape Doctor in der Übersetzung. Auf Türkisch heißt er Figur Doktoru. Auf Arabisch kann ich es nicht lesen. Und auf Serbokroatisch und so weiter heißt er, und das gefällt mir am allerbesten, Dr. Figurevic. Ja, das war's auch schon. Danke vielmals. Danke Ihnen auch für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.